Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. Umgang mit Schulden. Was soll man tun, wenn man jemandem noch etwas schuldet? Oder wie geht man damit um, wenn ein anderer einem noch etwas schuldig ist? Damit wollen wir uns heute auseinandersetzen. Gottes Segen und gute Gedanken.
Ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Bibelgespräch, das wir hier aus Bogenhofen für euch aufgenommen haben. Das Thema lautet heute Umgang mit Schulden. Und das ist ein vielleicht recht komplexes und vielleicht auch emotionales Thema, zumindest für den, den es betrifft. Und bevor wir in das Gespräch richtig einsteigen, wollen wir Gott um seinen Segen bitten. Vater im Himmel, der Umgang mit Geld fällt dem einen leichter und dem anderen schwerer. Manche Menschen geraten in Verschuldung, oft unbeabsichtigt. Wenn wir jetzt dieses Thema behandeln, dann wolltest du uns Weisheit geben, dass wir manche Dinge aufzeigen können und besprechen können, die vielleicht unseren Zuschauern und auch Zuhörern hilfreich sein können. Wir bitten dich um deinen Segen und danken dir. Amen.
Amen.
Ja, ich wollte noch sagen, dass wir hier in einer Runde sitzen mit Yvonne, mit Jonathan, mit Diana und Johannes. Und ich bin Christian. Ja, meine erste Frage an euch ist, habt ihr Erfahrungen mit Verschuldung? Selbst oder in eurem bekannten Familienkreis vielleicht?
Ja, bei mir war das erste Mal, als ich mir meine aktuelle Gitarre habe bauen lassen. Dadurch, dass das eine extra Anfertigung war, war das mehr als was ich direkt habe zahlen können und hatte dann aber genug für die Anzahlung. Und dann wurde die Anzahlung getätigt, angefertigt, aber eben um das ganze Projekt abschließen zu können, brauchte ich dann mein erstes größeres Darlehen. Und das habe ich in dem Fall von meiner Mutter bekommen. Sie hat mir das zinslos gegeben. Das hat es möglich gemacht, das relativ zügig und zeitnah zurückzuzahlen, weil ich einen Studentennebenjob hatte. Aber gleichzeitig war das für mich auch das erste Mal, dieses Gefühl zu haben, gut, ich habe dann als die Gitarre fertig, weil sie in der Hand gehabt, wusste aber ganz genau, prozentual gefühlt gehört mir nur der Gitarrenkopf mit ein bisschen Hals. Ja, und der Korpus, den habe ich noch nicht bezahlt, so ungefähr. Und das war für mich, der ich ja noch kein richtiger Verdiener war und nicht in diese Situation kam, schon eine spannende Situation. A, etwas schon in der Hand zu haben, gleichzeitig aber zu wissen, so ganz ist es noch nicht meins. Theoretisch gehört es meiner Mutter, weil sie hat mir das Geld vorgestreckt.
Also ein Darlehen innerhalb der Familie ist immer relativ gut auch vielleicht zu bekommen, leichter zu bekommen als von woanders her.
Absolut. Ja. Wir haben eine ähnliche Erfahrung mit unserer jüngsten Tochter. Die hat jetzt vor einigen Monaten den Führerschein gemacht und das kostet natürlich Geld. Sie war bis zu dem Zeitpunkt Schülerin und hatte das Geld nicht. Also sie hat bei uns auch noch eine kleine Restschuld, sage ich. Aber noch ein anderes Beispiel. Wie ich junger Prediger war, gab es eine Interessentin aus Bulgarien, die bei uns in die Gemeinde gekommen ist und die hatte durch verschiedene familiäre Umstände kein Geld. Und da haben wir ihr einen für damalige Verhältnisse auch eher kleinen Betrag, es muss ein paar hundert Euro gewesen sein, geborgt. Und sie hat dann versucht, über die nächsten Monate das uns zurückzuzahlen. Am Anfang war ich ein bisschen skeptisch, wird das klappen und wird sie das auch in der Lage sein, überhaupt zurückzuzahlen. Aber ich muss sagen, sie hat das wirklich geschafft und hat uns dann bis auf den letzten Cent alles zurückgezahlt. Also das war eine, sage ich jetzt einmal, positive Erfahrung. Ihr war geholfen, weil sie das Geld brauchte. Für uns war es kein großes Risiko, weil der Betrag klein war. Und wir haben es auch wieder zurückbekommen.
Ja, danke.
Ja, also eine Freundin von mir aus Amerika, die musste sich einen Kredit aufnehmen für ihr Studium. Und die wird wahrscheinlich ihr Leben lang zurückzahlen. Dafür, dass sie Bachelor und Master hat, ja.
Ja, also das hört man viel von Amerika, da habe ich auch schon von Bekannten gehört, dass ein Studienjahr in Amerika an einer privaten Universität ist ja teuer, das kostet, weiß nicht, 30.000, 35.000 Dollar. Und wenn man dann 4, 5 Jahre studiert, da kommt ein stattlicher Betrag zusammen, aber das scheint dort normal zu sein und der Staat finanziert das mit günstigen Krediten und viele oder die meisten, weiß ich jetzt nicht genau, wie viele sind auch in der Lage, das hinterher zurückzuzahlen. Dauert natürlich lange in der Regel, aber es geht. Ja.
Aber hier kann es ja dann natürlich auch zu einem negativen Extremfall kommen. Ich war mal auf einer Reise in Washington D.C. und da gibt es sehr schöne Parkanlagen. Und einer in dieser Parks waren hauptsächlich Obdachlose. Mhm. Und wir sind dann mit ihnen auch ins Gespräch gekommen. Und es waren durchaus eine hohe Anzahl an Menschen, die dort in dem Park gelebt haben, die aufgrund von Verschuldung nicht mehr ein eigenes Heim hatten und jetzt auf der Straße gelebt hatten. Und das ist halt auch bei uns in Deutschland und Österreich der Fall. Da sind wir vielleicht auch etwas abgesicherter, wenn es darum geht, in Verschuldung reinzukommen und in Überverschuldung. Aber in Amerika ist es doch deutlich häufiger.
Ja, wenn es gut geht mit den Schulden, ist man froh. Aber wenn nicht, dann hat man ein echtes Problem unter Umständen. Ja. Ja, meine Familie und wir haben uns vor über 20 Jahren ein Haus gekauft und das konnten wir eben nicht in bar bezahlen. Haben da auch ein Darlehen aufgenommen und ja, es war eine Zeit, wo die Zinsen nicht so hoch waren und ist bis heute gut gegangen und wir haben eigentlich die Entscheidung nicht bereut, auch dieses gewisse Risiko auf uns zu nehmen. In meiner Zeit, bevor ich nach Bogenhofen kam, hatte ich zweimal eine Situation, dass mich Leute auch gefragt haben, ob ich sie beraten könne in Verschuldungsfragen. Und das habe ich dann auch gemacht, aber das war ein schwieriger Prozess auch. Ich habe gemerkt, wie schwer es auch Leuten fällt, dann doch auf Dinge zu verzichten, die ihnen lieb geworden sind, um einfach das Anspruchsniveau auch runterzuschrauben, sodass man eben mit dem Einkommen, was man hat, auch auskommen kann. Und das war nicht leicht. Ja, wir sind jetzt auch schon so mitten im Prinzip bei der Frage, wie geraten Menschen in Verschuldung? Können wir da vielleicht noch ein paar Gedanken zusammentragen?
Also ich glaube, die Leute wollen sich einfach etwas anschaffen und haben nicht ausreichend Geld, um das zu bezahlen. Ein Haus, da sage ich, das ist irgendwo ja noch eine sinnvolle Investition, da bleibt mir auch etwas. Aber ich kann mich erinnern, wie ich Jugendlicher war, gab es da einen anderen Jugendlichen, der hatte auch gerade den Führerschein gemacht, hat sich dann sein erstes altes Auto gekauft und hat dafür einen Kredit aufgenommen. Dann war er beim zweiten Auto und beim dritten Auto und musste noch fürs erste Auto seinen Kredit zurückzahlen und für die weiteren Autos auch. Und das hat ihn natürlich in so eine Abwärtsspirale gezwungen und das war nicht gut und glücklich. Also wenn ich etwas will und mir es nicht leisten kann, kann es ihm passieren, dass man dann sehr schnell einen Kredit aufnimmt und sagt, ja, es wird schon irgendwie gut gehen. Und dann vielleicht doch nicht mehr so leicht rauskommt.
Ja, solche Fälle sind vielleicht gar nicht so selten, könnte ich mir vorstellen. Vielleicht lesen wir mal einen Text dazu aus Sprüche 22, Vers 7. Diana, darf ich dich bitten, vielleicht ihn zu lesen?
Aber sicher. Sprüche 22, Vers 7. Der Reiche herrscht über die Armen und wer borgt, ist der Knecht des Gläubigers.
Genau. Also die Bibel weist hier darauf hin, dass man ein Stück weit Knecht oder Sklave ist, dessen, der einem Geld geliehen hat. Es entsteht ein Abhängigkeitsverhältnis und das kann eben problematisch sein. Ich würde gerne nochmal auch, dass wir uns angucken, es gibt ja verschiedene Arten von Schulden. Also man kann Konsumschulden machen oder Investitionsschulden. Wir haben auch schon das Thema Schulden für Bildung angesprochen. Wie denkt ihr als erstes mal über den Bereich Konsumschulden? Wie sollten wir als Christen auch von der Bibel her mit dieser Frage umgehen?
Wir können ja für heute ein aktuelles Beispiel mal finden für Konsumschulden. Ich denke, gerade wenn ich so an meine, ein Stück weit auch an die Persönlichkeit denke, kann ich mich erinnern, als ich noch klein war, war ein Unterschied zwischen meinem Bruder und mir zu sehen, dass mein Bruder gut warten konnte. Am Ende des Tages hatten wir denselben Playmobil-Katalog und bei mir waren sehr viele Kreuze drin. Bei ihm nicht so viel, ja, wenn es darum geht, was wäre eine Möglichkeit für Weihnachten oder für den Geburtstag oder so. Und ich kann mich daran erinnern, dass es mir sehr schwer fiel zu warten. Weiß ich heute auch noch. Also es gibt Bereiche, Beispiel Technik ist so ein Ding, was mich immer fasziniert hat. Und da merke ich bei mir immer noch, ich kann es besser kontrollieren, aber ich weiß noch, okay, da ist vielleicht eine Ungeduld dabei, dieses, ich möchte es doch jetzt gerne haben, am nächsten Montag oder so. Und gerade bei solchen Dingen habe ich gemerkt, das war vielleicht ein aktuelles Beispiel, wobei 3-4 Jahre her brauchte ich ein neues Smartphone, weil das alte den Geist aufgegeben hat. Und dadurch, dass ich jetzt ordentlich mich im Apple-Universum hängen geblieben bin, ich bin da irgendwann reingerutscht, sind auch die Preise nicht immer die günstigsten für diese Geräte. Ich bin damit zufrieden, aber der Punkt war, ich hatte mich an etwas Bestimmtes gewöhnt, dass das System gut abläuft, dass diese Interkonnektivität der Geräte funktioniert. Dementsprechend musste ich schon weiter oben ansetzen. Und ich weiß noch, dass mich die Frage nach dem nächsten iPhone in dem Fall ganz lange beschäftigt hat. So sehr, dass ich teilweise über 2 Tage nur Angebote rausgesucht habe und ich mir dachte, Jonathan, warte doch mal, es gibt ja noch anderes im Leben.
Also, ja. Genau, also Wünsche sofort befriedigen zu können, ist sicherlich ein Grund, dass Leute sagen, ich nehme jetzt ein Darlehen auf, um mir diesen Wunsch erfüllen zu können. Ja.
Und ich muss es nicht mal bewusst machen, weil jetzt, wo das mit der Karte so schnell geht oder mit Internetbestellungen und ich habe es wirklich mit einem Klick und muss eben nicht warten, bis ich in 3 Wochen wieder in die Stadt komme, wo das Geschäft ist, ja, da geht das ganz schnell mit Konto überziehen. Also das muss nicht mal sein, dass ich mir extra ein Darlehen aufnehme, ja, sondern ich mag Karten überhaupt nicht. Aber seit Corona habe ich den Eindruck, kommt man wirklich fast ohne Karte nirgendwo mehr durch. Also ist ganz schwierig.
Ja, die Werbung gaukelt uns das ja auch vor. Da ist das Produkt, das du willst und brauchst und sonst bist du kein normaler Mensch, unter Anführungszeichen. Und wenn ich da irgendwas Teureres kaufe, Elektronik oder so, dann kostet es, sagen wir, 1.000 Euro. Aber dann steht schon in der Werbung dabei, dass ich das dann eben in 12 Monatsraten oder wie auch immer begleichen kann. Und dann klingt es nicht mehr so dramatisch und dann hat man schnell irgendwo so eine kleine Schuld auf sich geladen.
Ja, also ich denke, Konsumschulden, müssen wir sagen, sind hochproblematisch, weil eben nach dem Konsum dann kein Wert mehr dahinter steckt. Also es gibt ja Kulturen, die legen sehr viel Wert auf eine ausgiebige Hochzeitsfeier, wenn ein junges Paar heiratet. Das muss also mindestens eine Woche sein und da müssen mindestens 500 Leute da sein. Und manchmal nehmen Ehepaare vielleicht dafür, junge Ehepaare, ein Darlehen auf, um eben diese Hochzeitsfeier standesgemäß in ihrer Kultur abhalten zu können. Und das ist, denke ich, so eine große Bürde, wenn man dann nach den Flitterwochen aufwacht, dann beginnt das Leben mit so und so viel 1.000 Euro Schulden. Ja? Also das sollte man auf alle Fälle vermeiden, denke ich. Und da redet auch die Bibel ja ausdrücklich von ab. Ja, wie sieht es mit Investitionsschulden aus? Gitarre, Haus, Auto?
Ich muss sagen, der erste Gedanke, der mir bei sowas kommt, immer ist tatsächlich, wie, wenn es jetzt ein Gegenstand ist, beispielsweise Gitarre oder so weiter, werde ich das wirklich nutzen? Und da ist so ein bisschen der Gedanke dabei, wenn ich, das ist dann eine große Summe, Beispiel die Gitarre, eine große Summe, aber wenn ich die 3 Wochen spiele und dann steht sie nur noch in der Ecke, dann denke ich, dann ist der Sinn dabei total verloren gegangen. Das Geld ist quasi eingeschmolzen, steht jetzt in Form von Holz dort und es findet noch nicht mehr einen Sinn. Ich kann es weder für mich daheim benutzen, noch vielleicht im Gottesdienst, noch für Jugend etc. Und da war bei mir immer gleich der Gedanke, okay, die Zweckmäßigkeit. Und steht das im Verhältnis zu einer Sache? Es geht auch wahrscheinlich nachher auch ein bisschen in diesen Bereich Bildung, weil bei mir da auch dasselbe Prinzip kommt. Ich stecke da Geld rein. Und was wird das Geld quasi in umgewandelter Form wieder hinterher bringen? Oder ist das in der Luft verpufft? Das wäre schade.
Also du hast das Beispiel Auto erwähnt. Ein Auto verliert natürlich am Anfang sehr schnell an Wert. Das heißt, ich habe noch das Darlehen, aber das Auto hat nicht mehr wirklich den Wert, den es ursprünglich gehabt hat. Bei einem Haus sehe ich das ein bisschen anders persönlich. Ein Haus, das brauche ich, da muss ich wohnen. Und wenn ich das gleiche Geld für Miete aufwende, habe ich zum Schluss nichts, was mir gehört. Und bei einem Haus oder einer Eigentumswohnung bleibt mir doch etwas. Und es kann sein, dass das Haus oder die Wohnung vielleicht dann sogar noch mehr wert ist als ursprünglich. Also es ist eine gute Kapitalanlage, die ich aber auch nicht so aus der Kasse einfach bar zahlen kann, weil das einfach Summen sind, die uns Normalsterbliche einfach übersteigen, überfordern.
Ja, darum wählen manche Leute eben auch den Kauf eines Hauses auch so unter dem Aspekt der Altersvorsorge. Ja. Und das kann eben durchaus sinnvoll sein. Aber ich denke, bei Investitionsschulden ist es eine Frage des Risikos und die Frage einer Risikoabwägung. Welche Risiken sind denn mit einer Darlehensaufnahme verbunden?
Ja, zum einen ist nicht immer garantiert, ob man seinen Beruf weiterführt, ob man ein festes Einkommen hat, wodurch man dann seine Schulden abdecken kann. Oder wenn sich auch dann die Zinssätze erhöhen, ob da dann halt auch die Menge an Geld, die ich zurückzahlen muss, an die Bank dann auch vielleicht größer wird und ich mich dann halt verkalkuliere.
Mhm. Genau, also Risiko von Arbeitslosigkeit ist hoch. Also wir kommen noch zum Thema Überschuldung gleich, aber eben der wichtigste Grund, das ist hier ein Schuldenreport von 2016, den ich mal rausgesucht habe. 35% der Leute, die in Überschuldung geraten darin durch Arbeitslosigkeit oder durch Einkommensverschlechterung. Und auch ein hoher Anteil, 20% durch gescheiterte Selbstständigkeit. Also viele von uns sind gewohnt, ja ein Angestelltenverhältnis zu haben, aber es gibt auch eine ganze Reihe von Leuten, die eben sich selbstständig machen. Und auch wenn das nicht richtig läuft, dann sind auch viele da und auf dem Weg von Überschuldung betroffen. Ja, also Risiken, genau. Also Zinsänderungsrisiken, Zinsbindungsrisiken, vielleicht noch eine kurze Grafik, die auch eingeblendet werden kann, denke ich. Da geht es darum, wie hoch ist die Restschuld bei einem Darlehen? Die Darlehen, die man heutzutage aufnimmt, sind normalerweise Annuitätendarlehen. Das heißt Darlehen, wo man eine feste Rate über die Jahre zurückzahlt. Und diese Gesamtrate setzt sich zusammen aus einem Tilgungsanteil und einem Zinsanteil. Und wenn man den Tilgungsanteil niedrig ansetzt, zum Beispiel mit 1% nur, dann kann man bei einem Zinssatz von 2% braucht man über 55 Jahre, um das Darlehen zurückzuzahlen. Das ist also utopisch. Man muss also schon mindestens 2 oder 3% Tilgung ansetzen bei einem Darlehen, um auf eine Laufzeit von 25 oder 35 Jahren zu kommen. Und das muss man einfach beachten, wenn man jetzt eine kurze Zinsbindung wählt von 5 oder 10 Jahren, dann zeigt die Kurve auch, dass man noch relativ viel Restschuld hat. Also nach 5 Jahren hätte man wahrscheinlich noch so 94% Restschulden ungefähr. Und diese 94%, wenn man dann einen höheren Zinssatz vereinbaren muss, weil sich die Zinssätze geändert haben, dann kann ein leicht die monatliche Rate überfordern. Von daher muss man sich dieses Risikos bewusst sein und auch gucken, haben wir noch Reserven unter Umständen, um nach Ende der Zinsbindung mehr zu zahlen? Oder man sollte eben auch von vornherein eine relativ lange Zinsbindung wählen, um das Risiko gering zu halten. Aber Yvonne, du hattest dich noch gemeldet.
Ja, weil du gefragt hast, wie kommt man denn dazu, dass man in Schulden gerät?
Ja.
Ich denke, es hängt auch immer davon ab, wie viele Leute hier mit involviert sind. Ja? Wenn ich allein bin, ja, dann kann es sein, ich verliere meinen Arbeitsplatz. Aber also ich habe Bekannte, wo leider die Beziehung immer wieder in die Brüche geht. Mhm. Und dann sind da mehrere Kinder da aus mehreren Ehen, die dann alle Alimente brauchen. Also, und dann ist plötzlich der Plan, wie ich dieses Haus oder das nächste Haus oder das dritte Haus zurückzahle, der geht nicht mehr auf, weil das Gesamteinkommen nicht mehr da ist.
Ja.
Genau. Also je mehr Leute da noch mitmachen, umso schwieriger und risikoreicher ist es auch. Ja.
Genau. Wir sind schon mitten in der Frage auch, wie man in Überschuldung gerät. Vielleicht schauen wir uns noch mal kurz das Thema Schulden für Bildung an. Also wir hatten schon am Anfang über Amerika gesprochen. Wie denkt ihr darüber? Also Bildung ist ja auch eine Investition eigentlich in die eigene Persönlichkeit. Sind Bildungsschulden von daher nicht so problematisch, oder wie denkt ihr?
Naja, wenn mir dann der Abschluss hilft, einen gut bezahlten Job zu haben, der es mir wieder leicht macht, die Schulden zurückzuzahlen, es ist halt immer die Frage, ja, wie lange dauert das Studium, wie sicher ist mir dann so ein Arbeitsplatz damit? Das ist immer ein Risiko dabei bei Schulden.
Ja, genau.
Es kommt auch darauf an, was ich studiere. Ja. Gibt es da gute Berufschancen? Ich habe einmal gelesen von Deutschland, da gibt es jedes Jahr 100 Leute, die in Ägyptologie abschließen. aber nur 5 werden in den Museen und in diesen Institutionen gebraucht. Das heißt, die anderen werden dann Taxifahrer oder sonst irgendwas. Und dann ist natürlich diese Investition in die Bildung umsonst gewesen, weil ich den Beruf ja gar nicht ausüben kann oder eben nicht entsprechend ausüben kann. Also ich könnte mir schon vorstellen, auch in Bildung zu investieren. Ich meine, meine Kinder sind alle da in Gemeindeschulen gegangen. Das hat mich auch viel Geld gekostet, auch wenn es nicht auf Kredit war. Aber das ist, glaube ich, eine gute Investition, die, wenn es gut überlegt ist und überschaubar ist und ja alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, auch zu anderem Geld zu kommen, wo ich mir das noch am ehesten auch vorstellen könnte.
Ja. Bildung für die Ewigkeit, ja.
Gut, und es ist ja auch die Frage vielleicht noch, was bin ich für ein Student, ja? Bin ich ein guter Student, ein mittelmäßiger oder ein schlechter? Als guter Student werde ich wahrscheinlich gute Chancen auch haben, einen Arbeitsplatz zu kriegen. Als mittelmäßiger oder schlechter vielleicht nicht so. Kommt drauf an, ja. Ja, also ich denke, man sollte in jedem Fall versuchen, auch die Schulden, die man während des Studiums aufbaut, so gering wie möglich zu halten. Und da gibt es ja auch oft Möglichkeiten, dass man sich was erarbeiten kann, dass man Stipendienplan umsetzen kann. Also gerade wenn ich hier in Bogenhofen denke, da gibt es auch für Schüler, die eben, sag ich mal, nicht so aus wohlhabenden Verhältnissen kommen, gibt es durchaus Möglichkeiten, auch das Schulgeld zu finanzieren. Und wenn die Finanzierung nur vielleicht im Falle jetzt eines OAG-Schülers oder auch eines Theologiestudenten nur bis zum 3. Jahr reicht, und man muss vielleicht nur in Anführungsstrichen im 4. Jahr Schulden aufnehmen, dann ist das vielleicht nicht so ein großer Betrag und dann kann man auch nach Ende der Schulzeit hat man die Möglichkeit, auch noch was zurückzuzahlen.
Es kommt ja auf die Relationen an. 10.000 Euro sind realistisch, die kann ich irgendwann zurückzahlen. Aber 1 Million werde ich persönlich nie schaffen, zurückzuzahlen. Die kriege ich auch nicht von irgendwem, von der Bank oder sonst wem. Also, was sind die Relationen? Ich glaube, das ist auch noch ein Faktor, den man mit berücksichtigen sollte.
Vor allem, ist das die einzige finanzielle Bürde, die gerade aufkommt, oder ist da absehbar, dass dann noch zusätzliche Dinge kommen, ja, die sich im schlechtesten Fall noch potenzieren, wo man sagt, naja, mein Einkommen, wie auch immer das geartet ist, das schafft diesen wachsenden Berg an hier mal und dort noch einen laufenden Kredit etc. nicht mehr abzuzahlen.
Ja. Ja, schauen wir uns nochmal das Thema Überschuldung an. Ich hatte schon ein paar Zahlen genannt. Was ich an aktuellen Zahlen noch rausgesucht habe, das ist eine ganz aktuelle Studie aus Deutschland vom Oktober 2022. Demnach gibt es in Deutschland zu dem Zeitpunkt 5,88 Millionen Bürger, die über 18 Jahre, die verschuldet sind. Entschuldigung, die überschuldet sind. Also überschuldet heißt, sie haben Schulden und zwar so viel Schulden, dass sie im Prinzip keine Möglichkeit haben, realistisch haben, diese Schulden zurückzuzahlen. 5,8 Millionen Menschen in Deutschland, ja.
Da frage ich mich, wie sind die zu so viel Geld gekommen? Ist ja auch leichtfertig von der Bank oder wer auch immer das dann ist, so viel Geld rauszugeben oder vorzustrecken, wenn die Chancen gar nicht mehr da sind, dass das zurückgezahlt wird.
Und vielleicht auch interessant ist, dass die von der Altersstruktur her, die Personengruppe, die die höchste Verschuldung aufweist, sind die 30- bis 39-Jährigen. Also die gerade so wahrscheinlich ins Leben eingestiegen sind, vielleicht geheiratet haben, die ersten Kinder kommen und dann tritt irgendein Problem auf, sodass sie in Überschuldung geraten. Und vielleicht noch eine Zahl aus Österreich, also die Gesamtverschuldung der Haushalte in Österreich der Privathaushalte betrug 1980, also vor 40 Jahren, 30 Milliarden Euro und im Jahr 2016 180 Milliarden Euro, also das Sechsfache. Da sieht man schon, wie sehr sich irgendwie auch vielleicht das Denken der Menschheit, der Menschen gewandelt hat, dass eben in diesem Abstand von 35 Jahren doch sehr viel mehr Menschen zu einem Kredit greifen. Ja, nochmal die Frage nach der Überschuldung. Wie geraten Menschen in Überschuldung? Wir hatten schon Arbeitslosigkeit, familiäre Probleme genannt. Vielleicht noch andere Faktoren?
Naja, bei uns ist das jetzt nicht so, aber wenn wir wieder nach Amerika schauen, da braucht man nur einen Krankheitsfall haben, irgendeinen Unfall und du bist nicht krankenversichert und dann bist du auch arm dran, ja.
Wie unsere Kinder sehr klein waren, habe ich mich einmal erkundigt, was passiert, wenn ich jetzt plötzlich sterbe. Wie viel Geld bekommt meine Witwe dann, meine Frau und die Kinder? Und dann habe ich die Zahlen am Telefon von seinem Berater von der Pensionsversicherungsanstalt gehört und habe mir gedacht, huch, damit könnte meine Frau und die kleinen Kinder definitiv nicht überleben. Das ist völlig ausgeschlossen. Und auch das kann natürlich zu einem Problem werden. Ja.
Und auch ein weiterer Grund, der auch an Position so 3 rum, 2, 3, 4 ist, ist, dass einfach Menschen nicht so gut mit Geld umgehen können. Dass sie einfach das vielleicht von zu Hause aus nicht gelernt haben oder dass sie eben nicht so ein Bewusstsein haben und einfach leicht mehr Geld ausgeben, als sie eigentlich haben.
Und ich glaube, das geht auch sehr leicht. Wo lernt man das denn noch, mit Geld umzugehen? Ich meine, in der Volksschule hat man einmal das Thema Sparen oder so. Ja? Mhm. Aber du hast kaum mehr Geld in der Hand, sodass du es wirklich sehen würdest. Das Geldbörsel ist nicht mehr leer. Ja? Früher, wenn es leer war, dann hast du halt warten müssen, bis wieder was kommen ist. Heutzutage ist es immer leer, weil du hast deine paar Karten drinnen und du siehst nichts mehr.
Also ich finde es schwierig. Ich habe das einmal mit so jungen Leuten ausgetestet, die waren so 14, 15, 16, 17. Und habe ihnen gesagt, ja, was denkt ihr, wie viel werdet ihr mal verdienen, wenn ihr arbeitet? Und was denkt ihr, was kostet die Miete und das Einkaufen fürs Essen und so weiter? Und die haben mir dann Zahlen aufgeschrieben und da haben wir gesagt, das ist völlig unrealistisch. Das funktioniert nie und nimmer. Und das ist eben die Frage, wo lernen sie es und wie lernen sie es?
Ja. Jetzt ja auch wieder mit den Prinzipien dahinter, was, glaube ich, oft reinspielt, gerade mit, wenn ich Richtung Konsum denke, wo man schnell in mittleren Beträgen, also keine 10.000 Euro oder sowas ausgibt, aber mal hier ein 100er und dann da wieder vielleicht was für eine, weiß nicht, Konsole oder so weiter, die so im mittleren Bereich sind, aber wenn sich das summiert und dann quasi als Elektrogerät bei dir in der Wohnung stapelt, dann sind das so kleine Bits and Pieces und das fand ich spannend, als ich das mal mir angefangen habe aufzuschreiben im Haushaltsbuch, dadurch, dass ich das digital mache und einen besseren Überblick habe, habe ich es in der Excel-Tabelle, einfach mal zu schauen, okay, was sind denn so die kleinen Beträge? Beispiel für Musik und Podcast wäre es bei mir Spotify. Das sind immer so 9,99 Beträge und dann mal vielleicht Mobilfunk 12 Euro, wo man sich denkt, naja, 12 Euro im Monat passt. Und das mal aufzusummieren, dachte ich mir, aha, geht sich immer noch gut aus, aber es waren, ich hatte es mal über den Daumen gepeilt, 20 Euro mehr rechnerisch, als was ich geschätzt hatte, dass es war. Und dann dachte ich mir, okay, wenn ich das jetzt weitergemacht hätte und dann habe ich in diesem Fall jetzt so meine eigene Wohnung, da kommen Neuanschaffungen hin. Ich glaube, da kann das schnell, ohne dass man den Überblick behält, richtig abheben. Und wenn dann eben diese Ungeduld dazu kommt, weil, weiß nicht, es kam gerade die nächste Konsole raus oder so weiter, die ich gerne haben möchte, dann könnte es so im toten Winkel quasi sich so einen Berg anhäufen und dann dreht man sich einmal um und denkt sich, oh, wo kam das her?
Vor allem das Problem, was ich hierbei auch sehe, ist, dass es nicht unbedingt, also zumindest im deutschen Schulsystem, im gymnasialen Bereich nicht unbedingt verankert ist, dort wirklich über Finanzen zu sprechen. Mhm. Man kriegt alle möglichen Fächer mit an die Hand gegeben, aber wenn es um so praktische Dinge geht, dann sind es eigentlich nur Sachen, die man entweder zu Hause lernt oder dann auf die harte Tour dann halt lernen muss im eigenen praktischen Leben.
Ja, also gerade wer nicht so ein Gefühl für seine finanzielle Situation hat, für den ist es, glaube ich, unheimlich wichtig und hilfreich, so eine Art Haushaltsbuch zu führen, zumindest mal für einen bestimmten Zeitraum, dass man so ein Gefühl dafür kriegt, wie viel Geld habe ich monatlich auf dem Konto, das weiß man meistens noch, aber was geht wohin, wie viel gebe ich für Lebensmittel aus, wie viel gebe ich für Miete und Nebenkosten aus, was gebe ich für Körperpflege aus? Also sich die Mühe zu machen, ist, denke ich, ein unheimlich wichtiger und lehrreicher Prozess, um einfach ein Gefühl für seine Finanzen zu bekommen. Und was wir auch lernen müssen, denke ich, ist, also Verschuldung ist nicht nur, man geht zur Bank und will und bittet um ein Darlehen, sondern die Gefahr der Verschuldung besteht auch, weil man Verträge abschließt, die man nicht überschauen kann oder deren Folgen man unterschätzt. Es gibt so viele Jugendliche heutzutage, die irgendwelche Handyverträge abschließen und dann das nicht finanzieren kommen und Schulden bei Telekommunikationsanbietern haben. Das ist auch ein ganz, ganz hoher Prozentsatz, gerade in der jungen Generation. Das heißt, Wir müssen einfach verstehen, Verschuldung beginnt nicht bei der Bank, sondern Verschuldung beginnt bei den Verträgen, die wir unterschreiben. Okay, die Lektion hat noch ein anderes Thema, was eigentlich auch wichtig ist, das Thema Bürgschaften. Da schlagen wir mal auf Sprüche 17, Vers 18. Sprüche 17, Vers 18. Johannes, wenn ich dich bitten darf.
Ein Mensch ohne Verstand ist, wer Handschlag gibt, wer Bürgschaft leistet gegenüber seinem Nächsten. Mhm.
Ja, harte Worte. Ja. Wir nehmen mal noch Sprüche 6, Vers 1 bis 5 dazu. Sprüche 6, Vers 1 bis 5. Jonathan, ja, bitte.
Sprüche 6, 1 bis 5. 1 bis 5. Mein Sohn, hast du gebürgt für deinen Nächsten, für einen Fremden deinen Handschlag gegeben? Bist du verstrickt durch deines Mundes Wort, gefangen durch die Worte deines Mundes? So tu denn dies, mein Sohn. Reiß dich los, da du in deines Nächsten Hands gekommen bist. Geh unverzüglich hin und bestürme deinen Nächsten. Gönne deinen Augen keinen Schlaf und keinen Schlummer deinen Wimpern. Reiße dich los wie die Gazelle aus der Hand des Jägers und wie ein Vogel aus der Hand des Vogelstellers.
Okay, ja, drastische Worte. Könnt ihr diesen biblischen Rat nachvollziehen?
Ja, also in der Lektion war so ein Prozentsatz angegeben. Ich denke, es waren 80%, dass in 80% der Fälle der die Bürgschaft übernimmt, dann die Schulden bezahlt. Mhm. Ich meine, nicht ohne Grund wird für bestimmte Dinge eine Bürgschaft verlangt.
Das ist richtig, genau. Also wenn der Schuldner ein sicherer Schuldner wäre, der auch vielleicht noch Sicherheiten in Form von Vermögen hat, dann bräuchte die Bank oder wer auch immer der Gläubiger ist, keinen Bürgen. Aber wenn die Bonität eben nicht entsprechend ist, dann wird darauf bestanden und naja, dann muss jedem schon klar sein, dass das ein hohes Risiko ist.
Also ich kenne einen Fall von einem Adventisten, der hat eine Bürgschaft unterschrieben. Allerdings war er damals noch nicht Adventist und er stand auch unter Alkoholeinfluss, war also leichtfertig in seiner Unterschrift und er hat dadurch auf langfristig dann Haus und Hof verloren, im wahrsten Sinn des Wortes.
Gut, also wenn man eine Bürgschaft nimmt, dann nur einen Betrag, wenn überhaupt, wo man weiß, man ruiniert sich nicht. Ja. Also wo man praktisch sagen kann, wenn ich das Geld verliere, dann kann ich das verkraften. Aber alles andere ist völlig indiskutabel. Und also ich denke, es ist gut, dass wir in den Sprüchen hier solche klaren Aussagen haben. Das ist einfach ein eindeutiger weiser Rat, der uns hier gegeben wird.
Vor allem meist ist es ja nicht nur die eigene Person, die betroffen ist. Man hat ja meistens noch Familie, Kinder, die dann halt auch noch mitgezogen werden. Und ich finde es spannend, weil oft haben wir ein Pflichtgefühl anderen gegenüber, seien es Freunde, Verwandte oder so, wo wir denken, okay, den vertraue ich, da kann ich das machen. Aber dass es trotzdem vielleicht ins Negative umschlägt, da denkt man vielleicht nicht direkt daran, daran und dann sollte man, wie der Text hier ganz gut beschreibt, Füße in die Hand nehmen und weglaufen.
Ja. Ja, und du sagst das so, ja, oft fühlen wir uns eben unseren Freunden oder so verpflichtet, den Leuten, na, wie kann ich denn da Nein sagen? Aber sollte nicht unsere Verpflichtung eben unseren Familienmitgliedern oder Gott, wenn wir schon beim Thema Haushalterschaft sind, ja, noch größer sein, der mir das alles gegeben hat, wo man sich fragen muss, kann ich das ihm gegenüber verantworten, dass ich sein Geld, das er mir zur Verfügung stellt, dafür einsetze? Aber ja, oft, ich weiß nicht, schämen wir uns vor den anderen, oder?
Ja, man denkt doch vielleicht, naja, ich kann den anderen jetzt nicht im Stich lassen, ja, der geht sonst vor die Hunde, ja? Aber manche Leute müssen auch, sag ich mal, vor die Hunde gehen oder müssen auch ganz tief fallen, um überhaupt im Leben was zu lernen. Wenn man ihnen immer nur hilft und sie nie an den Tiefpunkt kommen, dann werden sie auch vielleicht nichts ändern in ihrem
und
Leben.
Und was hat der davon, wenn ich auch vor den Hund gehe?
Ja, genau.
Also dann haben wir beide nichts davon. Ja.
Es erfordert ja dann auch in dem Moment sehr viel Mut, wenn man in so einer solchen Situation schon ist, dann auch die Reißleine zu ziehen. Ja. Weil wenn man schon sein Wort dafür gegeben hat, man will ja nicht das Gesicht verlieren vor anderen und zeigen, dass man vielleicht falsch gelegen hat. Aber umso wichtiger ist es dann auch, eine gute Reflexionsgabe zu haben und auch mal brutal ehrlich zu sich selbst zu sein und dann zu sagen, lieber nicht.
Das ist wieder dieser Gedanke von der, auf Englisch würde man sagen, Situational Awareness. Also ich bin mir dessen bewusst, wie gerade die Situation ist. Wie ist die Situation bei mir? Für wen bin ich gegebenenfalls noch verantwortlich? Ist das Familie, Eltern, Frau, Kinder, Ehemann? Und wie sieht es bei dem anderen aus? Und ganz oft, je nachdem, wie die Persönlichkeit ist, wenn man eine Person ist, die gerne hilft, und dann vielleicht, wenn man es eben einmal unterlässt, dann ein schlechtes Gewissen entwickelt, ich glaube, gerade dann kann das ein bisschen zur Falle werden, dass man eben genau, wie ihr gesagt habt, dieses Gefühl, ich muss jetzt helfen, sonst habe ich quasi meinen Job vielleicht sogar als Christ nicht getan, aber gleichzeitig wäre ja der Job in dem Fall, mal rauszuzoomen, zu schauen, ich habe eine Verantwortung gegenüber mir selbst, denen, die mir eben im direkten Umkreis gegeben sind. Und dann mal zu sagen, okay, im Zuge dessen, mit Blick auf das, ist es vielleicht jetzt sinnvoll, diese Bürgschaft oder andere Dinge nicht einzugehen.
Ich glaube, wir brauchen kein schlechtes Gewissen zu haben, solche Dinge auch abzulehnen, weil offensichtlich die biblische Perspektive die ist, vermeide die Schulden, werde nicht Bürge. Ich habe also eine biblische Basis für meine Zurückhaltung in dieser Beziehung.
Und das ist ja spannend, dass das eben nicht dem widerspricht, dass ich meinem Nächsten helfe. Ja. Weil es muss nicht immer heißen, dass ich quasi ein finanzielles Loch stopfe. Das mag sinnvoll sein, hier und da. Aber gleichzeitig, wie du gesagt hast, Christian, ist es vielleicht manchmal die Hilfe, eine bestimmte Erfahrung zuzulassen. Mhm. Vielleicht ist genau das, was eine Person braucht. Und dann kann ich trotzdem da sein. Ich kann trotzdem Ansprechpartner sein. Ich kann Freund sein. Auch wenn ich vielleicht in diesem finanziellen Beispiel nicht das Geld jetzt gebe. Da geht ja noch viel mehr dahinter rein.
Ja. Ja, danke für eure Beiträge zu dem Punkt. Wir schauen noch mal zum Schluss auf eine Regelung, die es im Volk Israel gab, in 5. Mose 15. 5. Mose 15, Vers 1 bis 5. Stichwort Erlassjahr. Wenn du das lesen magst, Yvonne, bitte.
Am Ende von 7 Jahren sollst du einen Schulderlass halten. Das aber ist die Sache mit dem Schulderlass. Jeder Gläubiger soll das Darlehen seiner Hand, das er seinem Nächsten geliehen hat, erlassen. Er soll seinen Nächsten und seinen Bruder nicht drängen, denn man hat für den Herrn einen Schulderlass ausgerufen. Den Ausländer magst du drängen. Was du aber bei deinem Bruder hast, soll deine Hand erlassen, damit nur ja kein Armer unter dir ist. Denn der Herr wird dich reichlich segnen in dem Land, das der Herr dein Gott dir als Erbteil gibt, es in Besitz zu nehmen, wenn du nur der Stimme des Herrn deines Gottes genau gehorchst, darauf zu achten, dieses ganze Gebot zu tun, das ich dir heute befehle.
Danke. Ja, was haltet ihr von dieser Regelung? Alle 7 Jahre ein Schuldenerlassjahr.
Also ich finde es genial. Gott begründet das ja auch und sagt, damit nur ja kein Armer unter dir ist. Wie wäre das in dieser Welt, wenn wir nach diesen Prinzipien leben würden? Ja?
Ja, die Gesellschaft oder die Welt hat es so an sich, dass über die Jahre und Jahrzehnte sich Ungleichheiten entwickeln, dass die Schere zwischen Arm und Reich eher auseinandergeht, als dass sie zusammengeht. Und das ist hier eine Maßnahme, um einfach alle 7 Jahre zumindest jemand wieder eine Chance zu geben, Neuanfang zu wagen. Mhm. Ja, ich find's auch toll. Gibt's sowas auch noch heute? Ja, also es ist interessant, dass es sowohl in Deutschland als auch in Österreich die Möglichkeit gibt, dass man Privatinsolvenz anwenden kann. In Österreich heißt das, glaube ich, Schuldenregulierungsverfahren. Ja. Also wenn man eben überschuldet ist und im Prinzip keine Perspektive hat, kann man entsprechend zu einer Schuldnerberatungsstelle gehen und dann auch Juristen einschalten, dass man diesen Prozess in Gang setzt. Das bedeutet, dass dann eben, wenn man Arbeit hat, das Gehalt gepfändet wird über einer bestimmten Freigrenze. Ein Teil behält man und alles, was darüber hinausgeht, geht dann eben an die Gläubiger und wird verteilt. Aber eben nach, früher war es nach 6 Jahren, heute ist es sogar schon nach 3 Jahren, was ich höre, in Deutschland und in Österreich auch so nach 3 bis 5 Jahren, hat man dann eine Chance, eben ein schuldenfreies Leben zu beginnen. Die einzige Voraussetzung in diesem Zeitraum ist, dass man entweder arbeiten muss oder zumindest gewillt sein muss, Arbeit anzunehmen. Also es wird auch erwartet, dass man eben nicht auf der faulen Haut liegt und wartet, bis die Zeit vorbei ist, sondern dass man sich auch selbst bemüht und selbst dazu beiträgt, dass zumindest die Gläubiger noch einen Teil ihrer Schulden wiederbekommen. Aber dann nach 3 bis 5 Jahren eben auch nicht mehr, aber immerhin eben eine gewisse Zeit lang.
Und das bezahlt der Staat oder wer bezahlt das?
Na, die Gläubiger schauen dann in die Röhre. Also natürlich, die müssen dann die Forderung abschreiben. Die sehen dann das Geld nicht wieder. Ja.
Darf ich noch ein Wort da aus dem 1. Timotheusbrief lesen, Kapitel 6, Vers 8. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Also der Text hat mir in dieser Lektion besonders gut gefallen. Genügsamkeit, Bescheidenheit. Wenn wir das als Devise in unserem Leben haben, werden wir nicht so viele Schulden haben, werden wir nicht Bürger werden, da ersparen wir uns einiges an Schwierigkeiten. Bescheidenheit.
Ja, ich denke, das ist schon eine gute Antwort auf meine letzte Frage. Nämlich, wie kann man Schulden vermeiden? Wir hatten schon gesagt, Haushaltsführung oder auch einfach einen einfachen Lebensstil haben. Fallen euch noch Dinge ein, die vielleicht ein wichtiger Tipp sein könnten?
Was ich gemerkt habe in verschiedenen Lebensbereichen, und vielleicht würde es auch hier funktionieren, ist eine Person zu haben, der ich Rechenschaft gegenüber ablege. Wo ich sage, die Person suche ich mir aus. Ich gebe ihr quasi die Erlaubnis, mich zu fragen, wie sieht es aus in einem bestimmten Thema. In diesem Fall wäre es vielleicht Finanzen oder vor einer größeren Investition. Vielleicht sogar, wenn ich einen Schulden aufnehmen, Kredit nehmen möchte, der Person erlaube ich das, mir dann wirklich offen zu sagen, mal den Spiegel vorzuhalten, zu sagen, ich sehe und die Bedenken, hast du über das und das schon mal nachgedacht? Einfach weil man dann vielleicht aus dem eigenen, das würde ich jetzt so gerne haben wollen, nochmal rauskommt und eine andere Person tatsächlich einem unterstützt. Vielleicht, wenn man sich sogar ein Ziel gesetzt hat und sagt, ich würde das gerne üben, genügsamer zu sein, aber eine Gewohnheit, die muss sich langsam einer anderen Gewohnheit dann beugen. Ich brauche jetzt Zeit und ich brauche jetzt einen Trainingspartner quasi. Und ich vermute, das könnte echt helfen, wenn man eine Person findet.
Einen kleinen Tipp, den meine Eltern mir mitgegeben haben, mindestens eine Nacht drüber schlafen, bevor man Einkäufe macht. Wenn es ein Einkauf ist aus dem Effekt heraus und man sieht ein schönes Paar Schuhe und man denkt sich so, oh, das wird schön in meine Garderobe passen, vielleicht eine Nacht drüber schlafen und wer weiß, wie es morgen ausschaut. Mhm.
Ja. Ich glaube, grundsätzliche Sparsamkeit kann auch helfen und auch ein bisschen logisches Denken. Wenn ich eben die Lust, die neuen Schuhe jetzt gleich zu kaufen, wenn ich die ein bisschen zügeln kann, dann warte ich bis zum Sommerschluss oder Winterschlussverkauf und ich kaufe manche meiner Sachen. Ich weiß ja, ich werde irgendwann neue Schuhe brauchen, die alten sind nicht mehr gut. Und dann warte ich bewusst auf ein besonders gutes Angebot und dann schlage ich zu. Das ist eine ganz simple Methode, um ein bisschen Geld zu sparen. Aber ich muss eben ein bisschen Zurückhaltung auch dabei lernen. Nicht sofort meine Bedürfnisse befriedigen, sondern zu sagen, naja, in ein paar Wochen oder in wenigen Monaten ist es dann soweit. Oder dann habe ich auch das Geld angespart. Das kann ja auch ein Faktor sein.
Zurückhaltung oder Vorausplanung.
Genau, beides.
Ja, und eben die Kehrseite der Verschuldung ist ja, dass man etwas spart. Und das ist vielleicht auch eine Tugend, die in unserer Zeit oft verloren geht, dass man nicht mehr weiß, wie man spart oder dass man sich nicht mehr vorstellen kann, zu sparen. Wenn man sag ich mal, sich vornimmt und einen Plan aufstellt, dass man einen Betrag X jeden Monat zurücklegt, das ist im Prinzip der beste Schutz davor, in Überschuldung zu geraten, weil man so nämlich ein Polster aufbaut, auf das man gegebenenfalls mal zurückgreifen kann. Also auch das ist wichtig
und
zu lernen.
Und das ist auch schwieriger geworden, seit es kein Bargeld mehr gibt.
Ja? Ja, mag sein.
Weil wo lege ich das hin? Mhm. Niemand hat mehr ein Sparbuch. Ich denke an Ellen White's Secret Sock, ja, wo sie immer wieder ein paar Pennies versteckt hat. Und dann war es genug, irgendwann einmal. Aber wo macht man das? Also das muss man ganz bewusst machen heutzutage.
Ja gut, ich sage mal, in unserer modernen Zeit, man hat ein Girokonto, man hat ein Tagesgeldkonto, man kann theoretisch einen Dauerauftrag von seinem Girokonto aufs Tagesgeldkonto machen, 50 Euro, 100 Euro jeden Monat, je nachdem, wie viel man hat. Und das läuft automatisch und ja, man muss nur sehen, dass das Girokonto auch im Plus bleibt natürlich. Ja. Ja, liebe Zuschauer, vielleicht war auch der eine oder andere Gedanke für euch dabei. Wie sieht es bei dir mit deiner finanziellen Situation aus? Hast du vielleicht Schulden? Oder bist du am Überlegen, ob du Schulden machen sollst, ob du dir das leisten kannst? Vielleicht bist du am Überlegen, auch bei einer Risikoabwägung, welche Risiken du eingehen sollst. Das sind vielleicht viele Fragen, die du jetzt mitnehmen kannst. Ich wünsche dir und wünsche euch, dass ihr für euch persönlich gute Lösungen findet, dass ihr euch an Gottes Wort orientiert, an Gottes Willen auch und dass ihr vor den schlimmen Folgen von Verschuldung bewahrt bleibt. Wir wollen noch mit Jonathan zum Schluss beten.
Großer Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du uns Mittel, Möglichkeiten, Fähigkeiten und Zeit gegeben hast, die wir anwenden können. Es kam ein Gespräch hier und da immer wieder vor, dass einer der besten, wenn nicht die beste Möglichkeit zu lernen ist aus eigener Erfahrung. Und du hast uns letztlich deine Schöpfung, die Fähigkeiten, die du uns hineingelegt hast, anvertraut, damit wir sie nutzen können. Gerade für das heutige Thema, wenn es um Schulden geht, wenn es um finanzielles Bewusstsein geht, möchte ich dich darum bitten, dass du uns hilfst, unser Bewusstsein dafür zu schärfen, dass du uns hilfst, die Dinge, die vielleicht schon gut laufen bei uns, weiter auszubauen, sodass wir eben nicht in die Abwärtsspirale geraten, wo wir am Ende gar nicht mehr finanziell herauskommen, sondern im Gegenzug weise und clever haushalten können, sodass wir mit dem, was du uns gegeben hast, denen, die uns am nächsten stehen und die du in unseren Weg stellst, dass wir ihnen helfen können, dass wir ihnen stabile Freundschaften bieten können und letztlich mit dem, was du uns gegeben hast, Menschen für dich gewinnen können. Ich danke dir dafür. Amen.
Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen.